Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Österreich wählt rechts. Zum ersten Mal könnte die in Teilen rechtsextreme FPÖ stärkste Kraft in einem neu gewählten Parlament in Wien werden. Laut ersten Hochrechnungen sieht es ganz danach aus. Die konservative ÖVP liegt trotz großen Verlusten da auf Platz 2. Welche Koalitionen jetzt möglich sind und was die Hintergründe für diesen weiteren Rechtsruck sind, dazu gleich mehr. Außerdem gehen die Kämpfe im Norden Israels und im Libanon weiter mit Dutzenden Toten. Und hierzulande erneuert die FDP ihre Forderung nach einem weiteren parteiübergreifenden Migrationsgipfel. Im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung, hören Sie 5 Jahre nach den Protesten in Hongkong, was vom Ruf nach Demokratie übrig ist. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt in Österreich die FPÖ als Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten. Mehrmals stand sie seitdem in Regierungsverantwortung, zuletzt bis 2019, als eine Koalition mit der konservativen ÖVP im Zuge der Ibiza-Korruptionsaffäre zerbrochen ist. Dennoch, die Österreicher hält das offenbar nicht ab. Erste Hochrechnung bei der Nationalratswahl in Österreich sehen die FPÖ als stärkste Kraft, dahinter ÖVP, SPÖ, Grüne und die NEOS. Silke Hahn in Wien. Warum ist die in Teilen rechtsradikale FPÖ so erfolgreich?
Also die FPÖ ist nicht zum ersten Mal so stark, das kann man vielleicht schon mal vorausschicken. 1999 unter Jörg Haider hat sie ja auch schon mal 27% etwa geholt. Insofern ist das jetzt kein ganz neues Phänomen, eine starke Rechte in Österreich. Nach Ibiza hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich die Partei sehr schnell von der zentralen Figur dieses Videos, nämlich Herrn Strache, getrennt hat. Ja, nicht nur ihn als Parteichef abgesägt hat, sondern auch aus der Partei geschmissen hat. Und Herbert Kickl, der dann nach einem kurzen Übergang als Parteichef, als Neuer sich hat etablieren können an der Spitze, der hat die Partei in der Corona-Pandemie sehr geschickt positioniert, als einzige Partei im Wesentlichen gegen Corona-Maßnahmen, gegen Impfungen und hat dadurch, so sagen es Beobachter, eben auch ganz neue Milieus für die FPÖ mobilisiert. Er ist ja auch derjenige, der zum Beispiel die Grenze aufgehoben hat zur identitären Bewegung, sich ganz bewusst nicht mehr von dieser rechtsextremen Gruppe abgegrenzt hat, sondern eben gesagt hat, ja, die sind interessant und mittlerweile ist die FPÖ-Jugend auch nicht mehr von der Identitären klar zu trennen, sagen Rechtsextremismusforscher.
Also Kickl hat die FPÖ weiter nach rechts gerückt. Die Hochrechnungen sehen jetzt FPÖ und ÖVP vorne. Ist da eine Koalition zwischen den beiden, wie zuletzt ja auch schon mal, am wahrscheinlichsten?
Das wird man sehen müssen. Der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hat jetzt heute Abend nochmal klargestellt, als Juniorpartner stehen wir nicht bereit. Bisher hat es ja vor allem geheißen, nicht mit Herbert Kickl. Ich interpretiere das so, dass die ÖVP sagt, wir würden mit euch koalieren, liebe FPÖ, aber nur, wenn wir das Kanzleramt bekommen. Ob die FPÖ sich auf sowas einlassen würde, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Dazu gab es jetzt heute Abend noch keine Äußerungen. Also das ist wirklich etwas, das werden wir jetzt in den Tagen nach der Wahl sehen müssen.
Welche anderen Bündnisse wären denn überhaupt noch möglich?
Dadurch, dass zwei Kleinparteien voraussichtlich nicht ins Parlament kommen, könnte es ganz knapp auch für eine ÖVP-SPÖ-Mehrheit reichen, aber wirklich ganz knapp. Also da sprechen wir von einem Mandat. Ob das über den Abend so hält, ist offen, aber das wäre möglich und natürlich auch möglich wäre ein Dreierbündnis aus ÖVP, SPÖ und X, also entweder den Grünen oder der liberalen Partei, den NEOS.
Bundespräsident van der Bellen hat sich vor der Wahl vorbehalten, die FPÖ, falls sie gewinnt, mit der Regierungsbildung nicht zu beauftragen. Kann er das eigentlich?
Ja, das stellt die Verfassung ihm frei. Es können alle Parteien miteinander sprechen. Das kann van der Bellen ihnen nicht verbieten. Auch Österreich ist ein freies Land. Aber vor allem hat er ja offen gelassen, ob er Herbert Kickl auch als Kanzler angeloben würde, wenn es denn dazu käme. was eigentlich der interessantere Fall ist, weil auch das darf er laut Verfassung. Also der Bundespräsident spielt hier doch eine gewichtigere Rolle, als wir das aus Deutschland kennen. Das ist ganz interessant.
Sie haben die Grünen vorhin schon angesprochen. Die haben jetzt auch in Österreich ziemlich deutlich verloren, ähnlich wie hierzulande in den Umfragen. Gibt es da schon Gründe? Können Sie da vielleicht uns ein bisschen Einblicke geben?
Die schwarz-grüne Regierung hat sich ziemlich auseinandergelebt, vor allem in den letzten 2 Jahren. Da ist quasi gar nichts mehr vorangegangen. Ich meine, die ÖVP ist ja auch komplett abgerauscht, also hat noch viel stärker verloren als die Grünen. Insofern sind einfach beide Regierungsparteien, glaube ich, jetzt gerade nicht auf ihrem Popularitätshoch. Und die Grünen sind auch noch weit entfernt davon, jetzt aus dem Parlament geflogen zu sein. Aber nichtsdestoweniger ist es natürlich trotzdem bitter für die Partei, die jetzt trotzdem heute Abend sagt, sie würde für eine Regierungsbildung zur Verfügung stehen. Ich bezweifle aber gerade, dass, wenn die ÖVP in irgendeiner Form an der Regierungsbildung beteiligt ist, dass es dazu kommt, um ehrlich zu sein.
Mit dem vorläufigen Endergebnis ist nicht vor 23 Uhr heute zu rechnen, möglicherweise also dann in unserer Tageszusammenfassung um 11:05 hier im Deutschlandfunk. Danke erstmal Silke Hane in Wien. Das Gespräch hatten wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet aus Termingründen. Es war ein Paukenschlag am Freitagabend. Israels Armee verkündet den Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Die Abrechnung mit einem Mörder, wie Israels Premier Netanyahu das danach genannt hat, ein schwerer Schlag gegen die Miliz, dessen Folgen noch gar nicht absehbar sind. Nur dass die Lage in Nahost wird immer fragiler. Auch heute hat Israel offenbar weitere Angriffe im Libanon geflogen und dabei nach eigenen Angaben weitere hochrangige Hisbollah-Vertreter getötet. Bettina Meyer.
Es wird immer deutlicher, wie sehr die Hisbollah-Miliz nach dem Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah dezimiert worden ist. So gab das israelische Militär bekannt, dass bei dem Luftangriff auf Nasrallah 20 weitere hochrangige Führungskräfte der Terrormiliz getötet wurden. Unter ihnen soll nicht nur der Kommandeur der Südfront der Hisbollah, Ali Karki, gewesen sein, der die Einsätze an der Grenze zu Israel kommandierte, sondern auch der Chef von Nasrallahs persönlicher Sicherheitseinheit, der Chef für den Truppenaufbau und der Befehlshaber, der den Einsatz von Waffen koordinierte. Einige der Getöteten gehörten zu Nasrallahs engsten Vertrauten, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Sie seien in seine tagtägliche Arbeit eingeweiht gewesen. In der Meldung heißt es auch, das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut sei unter Wohnhäusern versteckt gewesen und habe sich in der Nähe von Schulen der Vereinten Nationen befunden. Unterdessen gehen die Kämpfe im Libanon weiter. Auch die Hisbollah beschießt Israels Norden weiter mit Raketen und Drohnen. Israelische Medien berichten außerdem von einem Angriff der israelischen Armee auf die Hafenstadt Hodeida im Jemen. Israels Tourismusministerium veröffentlichte neue Zahlen über die geflüchteten Bewohner auf der israelischen Seite der Grenzregion. Demnach konnten knapp 69.000 Menschen bislang nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Die Kosten der Evakuierung beziffert das Ministerium bisher auf umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro.
Ja, intensive Kämpfe und großes Leid auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite der Grenze könnten nach Angaben des geschäftsführenden Ministerpräsidenten im Libanon bis zu 1 Million Menschen durch Israels Angriffe vertrieben werden. Es sei schon jetzt die größte Zahl an Vertriebenen in der Geschichte des Landes, so heißt es. Anna Usius mit den Einzelheiten.
Sie hocken auf dem Bürgersteig und auf Decken in einer kleinen Grünanlage am Rande eines unbebauten Grundstücks irgendwo in Beirut. Vertriebene aus dem Süden der Hauptstadt, die sich durch den israelischen Beschuss nicht mehr sicher fühlen, die kein Zuhause mehr haben und jetzt nicht wissen, wohin. Darunter auch viele syrische Flüchtlinge, die nun erneut fliehen mussten. Meine Lage ist äußerst schwierig, erzählt Raid der Nachrichtenagentur Reuters. Ich habe eine Familie, 5 Töchter und die Familie meines Bruders. Wir alle wissen nicht, wohin wir gehen können. Wir wissen nicht, was unser Schicksal ist. So wie dem Flüchtling Raid geht es vielen Menschen im Libanon. Nach Angaben des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mikati könnte die Zahl der Vertriebenen weit höher liegen als zuletzt von den UN angegeben. Geschätzt sind das bis zu 1 Million Menschen, so Mikati bei einer Krisensitzung des Kabinetts. Das ist die größte Welle an Geflüchteten in der Geschichte des Libanon. Wir versuchen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir haben Unterkünfte für 118.000 Geflüchtete. Aber die Zahl der Vertriebenen dürfte weit höher sein. Auch nach dem Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kommt es im Libanon immer noch zu heftigem israelischen Beschuss. Die israelische Armee meldete zudem einen weiteren, Zitat, Präzisionsangriff auf eine Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts. Weitere Hisbollah-Funktionäre sollen getötet worden sein. Aber auch Zivilisten sterben bei den Angriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur des Libanon berichtet von mindestens 17 Angehörigen einer Familie, darunter Frauen und Kinder, die im Osten des Libanon durch einen Luftangriff starben. Diese Berichte können nicht überprüft werden. Angesichts der Eskalation appellierte die geschäftsführende libanesische Regierung erneut, mehr oder weniger hilflos, an die Diplomatie. Wir haben keine andere Wahl als den diplomatischen Weg. Lass uns Blut und Zeit sparen und zur Umsetzung der Resolution 1701 übergehen. Die libanesische Armee ist bereit, diese umzusetzen und die Mission zu erfüllen. Die UN-Resolution 1701 beinhaltet unter anderem den Rückzug der Hisbollah hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Den südlichsten Teil des Libanon soll demnach die libanesische Armee mit Hilfe der internationalen UN-Mission UNIFIL kontrollieren. Auch international werden die Rufe nach einer Feuerpause laut. US-Präsident Biden erklärte, es sei Zeit für eine Waffenruhe. Auch Frankreich forderte ein sofortiges Ende der israelischen Angriffe und sprach sich gegen eine Bodenoffensive im Libanon aus. Doch mit dieser rechnen im Libanon viele. Israels Ministerpräsident Netanyahu nannte den Tod Nasrallahs einen historischen Wendepunkt und scheint entschlossen zu sein, die Hisbollah weiter zu zerstören. Und in diesem Krieg sei die schiitische Miliz eindeutig unterlegen, so der ehemalige Brigadegeneral Hassan Juni, selbst Schiit. Die Hisbollah hat sich traditionell auf diese Schlacht vorbereitet, mit Waffen, Raketen und Ausbildung der Kämpfer. Aber die technologische Vorbereitung im Bereich Cyberkrieg war nicht ausreichend und da hat Israel bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse sehen wir jetzt. Eine überwältigende Überlegenheit Israels gegenüber der Hisbollah. Unklar ist nun, wie sich der Iran als engster Verbündeter der Hisbollah verhalten wird. Aufgrund der fortschreitenden Eskalation forderte der Iran erstmal eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats.
Deutschlandfunk, 18.22 Uhr. Einen Herbst der Entscheidung. Das hatte FDP-Chef Christian Lindner nach dem desaströsen Abschneiden seiner Partei bei den vergangenen drei Landtagswahlen angekündigt. Wobei dabei offen geblieben ist, ob er dieses Entscheiden innerhalb oder außerhalb einer Ampelkoalition beabsichtigt. Offenbar fährt die FDP weiter zweigleisig, betreibt Opposition innerhalb der Regierung und bereitet sich auf einen Ausstieg vor. Ein Verfahren, das sich auch ganz gut am jüngsten Vorhaben ablesen lässt. Die FDP dringt auf einen raschen neuen Anlauf für eine parteiübergreifend getragene Verschärfung des Asylrechts. Frank Kapellan.
Es gilt jetzt keine Zeit zu verlieren, meint Christoph Meyer. Das Vierertreffen zwischen Scholz, Habeck, Lindner und Merz muss jetzt stattfinden, fordert der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Meyer stützt damit Parteichef Christian Lindner, der nach dem vorläufigen Scheitern der Migrationsgespräche zwischen Koalition und Union einen neuen Anlauf angemahnt hatte.
CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP als Parteien des demokratischen Zentrums sind hier aufgerufen. Ein drängendes Problem der Bürgerinnen und Bürger, das auch den sozialen Frieden in unserem Land gefährdet, gemeinsam zu lösen.
Vereinbarungen zu den Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Flüchtlingen zählen für FDP-Fraktionsvize Meyer dazu. Bedenkenträger haben lange genug eine realistische Migrations- und Asylpolitik verzögert. Jetzt muss gehandelt werden. Ein Satz, der sich auch gegen Teile der Grünen richtet. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks wendet sich Vizekanzler Robert Habeck gegen Vorstöße aus konservativen Reihen. Das in Artikel 16 Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl in Deutschland aufzuweichen.
Sich an das Recht gebunden fühlen heißt das individuelle Recht auf Asyl, das Europarecht nicht in Frage stellen. Und das ist leider in der Diskussion, die die Union auf der Berliner Ebene angezettelt hat, durcheinander geraten.
Hendrik Wüst, christdemokratischer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, verweist bei Welt TV darauf, dass seine Landesregierung ein weitreichendes Sicherheitspaket mit den Grünen bereits auf den Weg gebracht habe. Auf Bundesebene allerdings stocke es weiter.
Es sind oft die Grünen im Bund, die die Dinge, die notwendig sind und jetzt gemacht werden müssen, nicht wollen.
Jenseits der Migrationsfrage stellt sich auch heute wieder die Frage, ob das Ampelbündnis noch bis zur regulären Bundestagswahl im kommenden September durchhalten wird. Die FDP provoziert, weil sie verzweifelt versucht, sich zu profilieren, erklärt SPD-Chefin Saskia Esken gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich habe wenig Hoffnung, dass sich daran noch etwas ändert. Dass die FDP den Kompromiss über die Reform der Rente wieder in Frage stellt, kreidet sie vor allem Finanzminister Christian Lindner an. Der habe immer wieder vom Herbst der Entscheidungen gesprochen. Dieses Jonglieren mit Daten und Ultimaten ist Ausdruck einer Spielernatur, die mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun hat, beklagt Esken. Aus dem Munde Lindners allerdings hört sich das ganz anders an.
Wir messen diese Regierungsbeteiligung der FDP daran, ob jetzt in der verbleibenden Wahlperiode noch Gutes bewirkt werden kann.
Friedrich Merz, der immer einen sehr guten Draht zu Lindner hatte, kann sich aus solchen Ansagen keinen Reim mehr machen. Ich weiß nicht, was er vorhat, meint der CDU-Chef gegenüber Bild am Sonntag. Das ist ja organisierter Selbstmord, was die da im Augenblick betreiben. In einer Mail an alle CDU-Mitglieder wirft der Kanzlerkandidat der FDP vor, alles zu tun, um die Arbeit der Bundesregierung zu torpedieren und damit auch dem Land zu schaden. Auch Merz verweist darauf, dass die liberalen Gesetzesentwürfe blockierten, die sie im Kabinett selbst mit beschlossen hätten, etwa bei der Rente. Schaden nimmt auch unsere Demokratie, warnt Friedrich Merz. Nicht ganz so deutlich wird der grüne Wirtschaftsminister, doch auch Robert Habeck fordert die Liberalen im Deutschlandfunk dazu auf, sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen. Habeck wörtlich: Dafür wird niemand belohnt.
Wir sollten das vernünftig zu Ende bringen. Man kann nicht beim Marathonlauf 35 Kilometer rennen und dann sagst du, die letzten 7 sind zu anstrengend, jetzt lasse ich das mal sein, aber morgen fange ich an, Badminton zu spielen. Das ist nicht cool.
Robert Habeck im Beitrag von Frank Capellan. Vor den Kanarischen Inseln ist bereits in der Nacht zum Samstag ein Flüchtlingsboot gekentert. Die spanischen Medien sprechen bei 50 Toten vom schlimmsten Flüchtlingsunglück vor den Kanaren in den letzten 30 Jahren. Hans-Günther Kellner.
Samstagnacht, 1 Uhr. 84 Flüchtlinge nähern sich mit ihrem Boot der Kanarischen Insel El Hierro. Bei der Flüchtlingshilfe Caminando Fronteras klingelt das Telefon. Die Flüchtlinge hätten vom Boot aus schon die Lichter der Küste gesehen, hatten Probleme mit dem Motor und konnten den Kurs nicht halten, berichtet Elena Maleno, die Sprecherin des Hilfswerks. Sie alarmierte sofort die Seenotrettung, die auch schnell vor Ort war. Doch dann kam es zum gefährlichsten Moment vor der Rettung. Die Seenotretter haben sich darum angewöhnt, den oft sehr nervösen Flüchtlingen im Boot mit Gesten klarzumachen, am Platz sitzen zu bleiben, nicht aufzustehen. Einer nach dem anderen soll auf das Rettungsboot kommen. Doch diesmal standen alle auf, sagen die Seenotretter, das schmale afrikanische Fischerboot bekam Schlagseite und kenterte. Nur 27 Menschen konnten da noch gerettet werden, darunter 4 Minderjährige. 9 Tote wurden geborgen. Am Sonntag ging die Suche weiter, aber schon da glaubte niemand mehr, dass noch Überlebende geborgen werden könnten. Nach und nach wurde klar, mit mehr als 50 Toten ist es das schlimmste Flüchtlingsdrama vor den Kanarischen Inseln. Jetzt geht es nur noch um die Suche nach den Toten, sagt Fernando Clavijo, der Ministerpräsident der Kanarischen Inseln. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten Stunden noch Leichen finden, auch wenn wir weitersuchen. Erst in den nächsten 3-4 Tagen werden diese Körper auftauchen, so wie die Strömungen derzeit sind, voraussichtlich weiter im Osten der Kanaren. Der Politiker wirkt ratlos, denn es gibt auch Probleme bei der Unterbringung. Die übrigen spanischen Regionen sträuben sich, den Kanarischen Inseln weitere Flüchtlinge abzunehmen. Insbesondere bei den unbegleiteten Minderjährigen gibt es Streit. 27.000 Flüchtlinge aus Afrika haben in diesem Jahr die Kanarischen Inseln erreicht, jetzt schon 12.000 mehr als im gesamten Vorjahr. Und das sind die, die es geschafft haben. Zu den übrigen sagt Ministerpräsident Clavijo: Es hat sich wieder einmal erwiesen, die Flüchtlingsroute über den Atlantik ist die gefährlichste der Welt. Alle 45 Minuten stirbt ein Flüchtling auf dem Weg zu unserer Küste. Die Schätzungen über die Zahl derer, die auf dem Atlantik sterben, gehen jedoch weit auseinander. Das Hilfswerk Caminando Fronteras berichtet von fast 5.000 Toten auf der Überfahrt zu den Kanaren alleine in den ersten 5 Monaten dieses Jahres. Die Internationale Organisation für Migration der Vereinten Nationen spricht hingegen von weniger als 1000 Toten. Bürgermeister Pablo Diaz von der kleinen Gemeinde La Frontera auf El Hierro sagt, dies sei nur die Spitze eines Eisbergs.
Esto solamente es la punta del iceberg. Hay muchas personas que se quedan en mitad del mar y que permanecen en el anonimato.
Viele Menschen verschwinden einfach auf dem Meer.
Eine schwierige Reise war das für Papst Franziskus nach Belgien, in deren Zentrum standen die zahlreichen Fälle von Missbrauch in der katholischen Kirche. Jakob Meyer.
Papst Franziskus hat zum Abschluss seines Besuches in Belgien die katholische Kirche aufgerufen, Fälle von sexuellem Missbrauch nicht zu vertuschen. Bei einer Messe im Brüsseler König-Baudouin-Stadion betonte Franziskus, es gebe in der Kirche keinen Platz für Missbrauch. Die Taten müssten ans Licht gebracht, die Täter verurteilt werden. Ob Laie, Priester oder Bischof, jeder müsse für eine solche Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Mit diesen Äußerungen wich der Papst von seinem vorbereiteten Redemanuskript ab. Er bekam dafür viel Beifall. Er hatte sich vorgestern mit 17 Missbrauchsopfern zu einem rund zweistündigen Gespräch getroffen. Mehrere Teilnehmer äußerten sich danach zufrieden. Ihren Angaben zufolge hat sich der Papst entschuldigt und finanzielle Entschädigung angeboten. Zum Auftakt seines Besuchs in Belgien hatte Franziskus die Missbrauchsfälle als Schande bezeichnet und betont, die Kirche müsse die Opfer um Vergebung bitten. Am frühen Nachmittag ist der Papst nach Rom zurückgeflogen. Übermorgen steht für ihn mit der finalen Sitzung der Weltsynode das nächste große Ereignis an.
Das Massaker von Marzabotto gilt als das schwerste Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien während des Zweiten Weltkrieges. SS-Soldaten haben damals dabei 770 Zivilisten auf bestialische Weise umgebracht, darunter auch zahlreiche Kinder. 80 Jahre ist das her. Deutsch-italienisches Gedenken auf höchster Ebene. Elisabeth Pongratz.
Seite an Seite schreiten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella. Hier in einem Ortsteil von Marzabotto standen einst eine Kirche und ein Altar, nun sind es nur Ruinen. Die beiden verneigen sich vor dem Kranz, der aufgestellt wird, in Erinnerung an die Toten. 770 sind es im Herbst 1944 gewesen. Die SS-Männer, so sagt Steinmeier später in seiner Rede, die er auf Italienisch hält, hätten wie in einem Blutrausch gemordet.
Rinchiuso le persone nelle case e vi getterono dentro bombe a mano.
Sie sperrten die Menschen in Häusern ein und warfen Handgranaten hinein, brannten Ställe, Wohnhäuser, Kirchen, Kapellen nieder. Sie kannten kein Erbarmen, keine Menschlichkeit, nicht einmal für Frauen, Priester, betagte Männer. Und auch nicht für Kinder. So viele Kinder. Das Massaker von Marzabotto gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen während der deutschen Besatzungszeit 1943 bis 1945 in Italien. Steinmeier spricht mit mehreren Angehörigen, auch Jugendliche sind da. Die Dankbarkeit über das Kommen des Gastes aus Deutschland ist förmlich zu greifen. Der Vertreter der Opfer, Walter Cardi, betont es in seiner Begrüßung.
Grazie.
Danke. Danke von den Familienangehörigen und allen Vereinigungen, die heute hier sind. Viele sind gekommen. Auch an den Straßen stehen große Menschenmengen. Das Interesse ist groß. Die Narben des Blutbades sind tief. Der Bundespräsident zeigt sich zutiefst dankbar für die Einladung. Manche Orte, an denen die NS-Truppen unmenschliche Verbrechen verübt hatten, seien in Deutschland kaum bekannt. Auch deshalb sei er hier. Als deutscher Bundespräsident stehe ich heute vor Ihnen und empfinde nur Trauer und Scham. Und gleich danach? Ich verneige mich vor den Toten. Ich bitte Sie im Namen meines Landes heute um Vergebung. Der Applaus nach dieser Entschuldigung will nicht enden. Schließlich bedankt sich Steinmeier und setzt immer wieder an. Seine Rede wird auch an anderer Stelle wiederholt von Applaus unterbrochen. Er ruft dazu auf, sich zu erinnern, damit nicht wieder geschehe, was einmal geschehen ist. Auch weil wir gerade in einer Zeit leben, in der auch in meinem Land nationalistische und rechtsextremistische Kräfte erstarken. Diese Kräfte würden die Demokratie schwächen oder aushöhlen wollen.
Proprio nel mio paese.
Ausgerechnet in meinem Land. Mich sorgt das. Aber es macht mich auch entschlossen. Unsere Verantwortung ist heute wieder größer als in vielen Jahren zuvor. einzutreten und zu kämpfen für die Werte, auf denen unser geeintes Europa unsere Demokratien gründen. Auch der italienische Staatspräsident Mattarella hob zuvor hervor, dass die Erinnerung Verantwortung bedeute. Die heutigen Konflikte, so betont er, erinnern uns daran, dass wir weder blind noch schlafend noch vergessend sein dürften.
Der Bericht von Elisabeth Pongratz und damit ein krasser Schnitt zum Sport mit Marina Schweizer und mal nicht den Spielen der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag, sondern mit einem Jubiläum.
Zumindest starten wir damit, mit dem großen Jubiläum in der Leichtathletik. Heute hat der Berlin-Marathon seinen 50. Geburtstag gefeiert, angefangen mit weniger als 300 Athleten im Jahr 1974. Heute natürlich ein Giga-Event in der Hauptstadt. Lars Becker mit den Ergebnissen.
In Abwesenheit der Topstars der Szene setzte sich bei den Männern Milkesa Mengesha in einem spannenden Ausscheidungsrennen erst im Schlusssport vor Cyprian Kutut aus Kenia durch. Die Siegerzeit 2 Stunden 3 Minuten und 17 Sekunden. Deutliche persönliche Bestzeit aber fast 3 Minuten über Weltrekord. Seinen letzten Rivalen hängte Mengesha erst am Brandenburger Tor ab. Bester Deutscher Sebastian Händel mit Bestzeit auf Rang 16. Bei den Frauen lief die Favoritin dagegen ein einsames Rennen gegen die Uhr. Tigist Kitema aus Äthiopien setzte sich mit über 2 Minuten Vorsprung vor der Konkurrenz durch. Melat Keyeta lief als schnellste Deutsche auf Rang 11, verpasst dabei die angestrebte persönliche Bestzeit. Beim Jubiläumsmarathon waren in Berlin 58.212 Läuferinnen und Läufer am Start. So viele wie noch nie.
In der Fußball-Bundesliga ist heute Tag der vielen Tore. Im Abendspiel zwischen Hoffenheim und Werder Bremen steht es schon zur Halbzeit 3:3. Im Nachmittagsspiel zwischen Aufsteiger Kiel und Eintracht Frankfurt waren es am Ende auch 6 Treffer. Es wurde eine 2:4 Heimniederlage für die Kieler. Jens Gideon.
Im ersten Abschnitt traf zunächst Marmoush zur Führung für die Frankfurter in der 25. Minute. Aber Maschino glich aus in der 30. Spielminute per Elfmeter. Nach dem Wechsel dann wieder die Frankfurter. 47. Minute Matanovic mit dem 2:1. Aber erneut hatte Kiel eine Antwort. Und zwar wieder durch Marcino, der nach einer Ecke von Holtby zum 2:2 Ausgleich traf. Der Druck von Frankfurt wurde zu groß für die Gastgeber aus Kiel. 65. Minute 3:2 Marmoush. Und in der 74. setzte der brasilianische Innenverteidiger Tuta den Schlusspunkt. 4:2. Ein verdienter Auswärtserfolg für die Eintracht aus Frankfurt.
Letzter Tag heute bei der Radweltmeisterschaft in der Schweiz. Bei den Männern gab es beim abschließenden Straßenrennen einen Sieg mit Ansage. An einem großen Dominator aus Slowenien gibt es dieses Jahr keinen Weg vorbei. Der Bericht von Holger Gerska.
Tadej Pogacar hat die Tour de France und den Giro d'Italia gewonnen und ist jetzt erstmals Weltmeister. Der 26-Jährige krönte eine denkwürdige Solofahrt. 102 Kilometer vor dem Ziel ging er erstmals in die Offensive, die letzten 52 Kilometer fuhr er ganz allein. Im Pogacar-Stil konnte er auf der Zielgeraden schon entspannt den ersten WM-Titel für Slowenien feiern. Über Silber freute sich der Australier Ben O'Connor, Bronze rettete der Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Remco Evenepoel rollte erst als Fünfter ins Ziel. Die deutsche Mannschaft war mit Simon Geschke, der demnächst seine Karriere beendet, und mit Florian Lipowitz in einer Ausreißergruppe präsent, die Opfer der Tempoverschärfung des späteren Weltmeisters wurde. So belegte Georg Zimmermann als bester Deutscher Platz 15.
Die Saison ist in der Basketball-Bundesliga der Männer noch jung. Drittes Saisonspiel heute für den Doublesieger aus München. Der hatte aber Mühe gegen die Gäste aus Hamburg. Florian Hecht mit dem Spielbericht.
Der FC Bayern München Basketball gewinnt mit 81:80 gegen die Hamburger, die sich lange richtig gut gewehrt hatten. Die Münchner frühen Führung mit 9 Punkten, dann da links ließen sie ordentlich nach und die Hamburger ließen sich nicht zweimal bitten. Zur Halbzeit nur noch ein Pünktchen die Führung der Gastgeber. Hamburg kam allerdings dann auf, ging in Führung und in den letzten 2 Minuten drehte dieses Spiel komplett durch. Wilde Dreier auf beiden Seiten, Hamburg 6 Sekunden vor Schluss noch ein Pünktchen vorne, aber dann die letzten Punkte durch Devin Booker direkt unter dem Korb der Gäste und damit ging es zu Ende. Dieses Spiel, das viel Kraft gekostet hatte, aber die Münchner am Ende mit einem 81:80 als Sieger sah.
Und in der Frauenbasketball-Bundesliga ist an diesem Wochenende Auftakt in die Saison. Und da kann ich schon einen kleinen Ausblick geben auf unser Sportgespräch hier im Deutschlandfunk heute. Übrigens schon jetzt online in der Deutschlandfunk-App. Da geht's mit Svenja Brunkhorst, der 3x3-Olympiasiegerin aus Deutschland, um die Zukunft des deutschen Frauenbasketballs. Sie leitet inzwischen die Abteilung Mädchen und Frauen bei Alba Berlin.
Danke, Marina Schweizer, für diesen Moment hier in den Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund und um 19.05 Uhr hören Sie einen Kommentar zur chaotischen Konstituierung des Thüringer Landtags. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse.